HR Info Wirtschaft.
Wir essen Fleisch und dafür brauchen wir Schweine, Rinder und Geflügel in Massen. Spätestens seit der Zeit des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren gibt's täglich mehrmals Fleisch auf den Teller bei vielen. Neuerdings ändert sich unser Bewusstsein über unsere Fleischessgewohnheiten. Umweltverbände und Klimaschützer prangern unseren Fleischkonsum an, weil er direkt CO2 produziert und es gibt immer mehr Vegetarier und Veganer. Gleichzeitig leiden wir an unserer Fleischproduktion und wir stolpern immer wieder darüber, wie aktuell der Fall Wilke zeigt. Listerien in einem verdreckten Wurstbetrieb, 3 Todesfälle könnten die Folge gewesen sein und 37 Menschen sollen erkrankt sein. Was macht der Fleischkonsum mit uns und was zeigt uns der Fall Wilke? Soll er uns vielleicht wachrütteln? Jetzt Thema hier in der Sendung HR Info Hessen. Ich bin Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Fangen wir mal mit dem aktuellen Fall an. Die Firma Wilke produziert Wurstwaren im nordhessischen Twistetal Bendorf und liefert weltweit. Unter anderem auch an viele IKEA-Filialen. Soweit so gut. Seit letzter Woche nun ist bekannt, dass die hygienischen Verhältnisse in der Produktionsstätte miserabel waren. Die Wurst soll mit Listerien infiziert gewesen sein. Maike Bratke mit einer Chronologie der Ereignisse.
Listerien aus Wurst der nordhessischen Firma Wilke sollen 2 Todesfälle verursacht haben. Mit dieser Meldung hat der Skandal begonnen.
2. Oktober.
In Wilke Brühwurst und Pizzasalami sind Listerien nachgewiesen worden. Daraufhin wird der Betrieb in Twistetal-Berndorf geschlossen. Die Maschinen werden desinfiziert, sagt Landrat Reinhard Kubert.
Wir haben sie intensiv reinigen lassen, begleiten auch den Desinfektionsprozess durch unsere Veterinäre, aber immer wieder tauchen halt die Keime auf. Und wir können und müssen davon ausgehen, dass auch in der ausgelieferten Ware noch Keime vorhanden sind, die unter Umständen tatsächlich dann zu Erkrankungsbildern führen.
Eine weltweite Rückrufaktion wird gestartet, doch noch ist unklar, wo überall Wilke-Produkte drinstecken.
4. Oktober.
Die Firma stellt einen Insolvenzantrag. Geschäftsführer Klaus Rohloff ist untergetaucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung, durchsucht sein Haus und den Betrieb. Es wird eine Wilke-Produktidentitätsnummer veröffentlicht, doch das reicht Martin Rücker von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch nicht.
Im Moment ist überhaupt nicht abzusehen, wie groß denn eigentlich die Problematik ist. Wir wissen, dass auch Wursttheken beliefert worden sind mit Produkten des Unternehmens Wilke. Was heißt das? An welche Wursttheken ist das gegangen? Wo haben die Menschen solche Produkte kaufen können? Wurde möglicherweise über Schneidemaschinen bei den Wursttheken auch noch andere Ware kontaminiert? Diese Klarheit müssen die Behörden schaffen, denn nur sie haben die Informationen. Es geht zwar um Salami, aber eine Salami-Taktik bei der Information ist hier wirklich völlig fehl am Platz.
7. und 8. Oktober.
Fotos ehemaliger Mitarbeiter zeigen dreckige Räume, rostige Rohre, Pfützen und wurstvoller Schimmel. Angeblich wurde sie nur abgewaschen und dann verkauft. Die Organisation Foodwatch kritisiert das hessische Verbraucherschutzministerium. Schon Mitte August sei der Verdacht auf Listerien mitgeteilt worden, doch zu lange sei nichts passiert. Das Veterinäramt im Kreis Waldeck-Frankenberg hatte offenbar Personalprobleme. Nur rund die Hälfte der angeordneten Kontrollen sei durchgeführt worden. Das Ministerium könne da aber nicht eingreifen, sagt Ministerin Priska Hinz. Sie will daher ein neues Gesetz durchsetzen.
Nachdem wir eine kommunalisierte Veterinärverwaltung haben, brauchen wir einen verbesserten fachaufsichtlichen Zugriff von Seiten des Ministeriums in die Kommunalbehörden. Und dafür haben wir bereits im Sommer einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht.
9. und 10. Oktober.
Der Twistetaler Betrieb hatte ein Qualitätssiegel der DQS. In 2018 wurde Wilke noch mit der höchsten Note bewertet, in diesem Jahr nur mit der Basisnote. Doch dies liege an baulichen Mängeln, nicht an der Lebensmittelsicherheit. Foodwatch stellt einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Kassel, um zu erfahren, wo genau die Produkte verkauft wurden. Die Verbraucher wissen immer noch nicht, ob sie Wilke-Wurst gekauft und gegessen haben.
Soweit hr-Info-Reporterin Maike Bratke zum Skandalfall Wilke. Und wir schauen jetzt einmal auf die Politik. Wie ist die hessische Verbraucherschutzministerin Priska Hinz damit umgegangen? Ich habe hr-Info-Wiesbaden-Korrespondentin Heidi Radwilas gefragt. Priska Hinz hat sich ja eine Taskforce Lebensmittelsicherheit in Darmstadt ganz genau angeschaut, jetzt im Zusammenhang mit dem aktuellen Skandalfall Wilke. Was ist das eigentlich genau?
Ja, das ist so eine Art, ich nenne es mal schnelle Eingreiftruppe aus unter anderem Tierärzten, Lebensmitteltechnikern, Lebensmittelkontrolleuren und auch Verwaltungsmenschen, die dort interdisziplinär arbeiten sollen. Beispielsweise überwacht sie aktuell den Rückruf der Wilke-Wurst. Und in dem Zusammenhang, da gab es auch Neuigkeiten sogar, von der Taskforce hieß es nämlich, dass nach derzeitigen Informationen davon auszugehen sei, dass keine Ware der Firma Wilke mehr am Markt sei.
Das hört sich ja ziemlich gut an, aber die Ministerin reagiert ja anscheinend auch auf die Kritik an ihr, an ihrem Vorgehen in Sachen Wilke. Will sie da vielleicht was gut machen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass also so ein Termin hier vor Ort bei der Taskforce, der soll wahrscheinlich schon zeigen, so habe ich den Eindruck, schaut mal, was das Land Hessen, was die Regierung doch alles tut für die Lebensmittelsicherheit im Allgemeinen. Denn die Ministerin, die steht ja schon unter Druck, denn den Verdacht, dass die Wilke-Wurst im Zusammenhang mit Todesfällen stehen könnte, diesen Verdacht, den hatte das Verbraucherschutzministerium ja schon Mitte August vom Bundesamt für Verbraucherschutz mitgeteilt bekommen. Und das Ministerium hat dann diese Info erst über eine Woche später überhaupt mal an den zuständigen Landkreis weitergeleitet. Das ist schon krass.
Ja, das hatte ihr ja Foodwatch vorgeworfen. Die Verbraucherschutzorganisation hatte ja gesagt, das Ministerium habe die Informationen zurückgehalten. Sie habe zu spät reagiert, die Ministerin Priska Hinz. Und die haben auch herausgefunden, dass der Landkreis Waldeck-Frankenberg, dort wo Wilke sitzt, dass die nur die Hälfte der vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt hat, die eigentlich durchzuführen waren.
Ja, das stimmt. Die Zahlen fand ich auch ganz interessant. Wie das jetzt speziell im Fall Wilke war, das weiß man im Augenblick noch nicht. Man weiß aber, wir haben gesagt bekommen, dass es Kontrollen gegeben hat bei Wilke, auch schon bevor der Skandal bekannt wurde. Bei diesen Kontrollen muss Wilke aber immer wieder mit einem Okay sozusagen davongekommen sein. Man hat weiter produzieren können. Die Behörden vor Ort haben da eben sozusagen das Go gegeben. Das versteht man irgendwie nicht. Da hat man schon den Eindruck, da ist irgendwas schiefgelaufen und die Ministerin hat nochmal gesagt, ob da bei den Kontrollen geschlampt wurde möglicherweise. Das muss eben jetzt analysiert werden. Da wartet man noch auf die Berichte, die sind noch nicht eingegangen.
Soweit Heidi Radwilas zum Fall Wilke, Schimmelwurst und Listerien und wie das hessische Verbraucherschutzministerium damit umgeht. Eine Organisation, die da Fleischproduktion und deren Kontrolle ganz genau auf die Finger schaut, ist Foodwatch. Sie hat auch dafür gesorgt, dass öffentlich wurde, wann das hessische Verbraucherschutzministerium möglicherweise Informationen zurückgehalten hat. Foodwatch fordert mehr Transparenz der Lieferwege, damit wir genau wissen, wo Wilke Produkte zu kaufen sind. Und Foodwatch fordert auch schärfere Kontrollen.
Das ist ein Problem, was wir auch seit Jahren haben. Wir haben unterbesetzt Ämter und auch einfach die Entscheidung von einigen Landkreisen einfach zu wenig zu kontrollieren. Beispielsweise auch der betroffene Landkreis Waldeck-Frankenberg, der für Wilke zuständig war, der hat 2018 nach unseren Recherchen nur halb so viele Kontrollen durchgeführt, wie er hätte durchführen müssen. Und hier muss man einfach natürlich verstärkt Personal auch einsetzen. Hier muss es auch einfach dann vom Land her mehr Gelder geben. Es muss auch politischen Druck von ganz oben kommen, von Bundesernährungsministerin Klöckner. Die selbst hat jetzt die Vorgaben eher noch runtergeschraubt, damit es nicht so aussieht, als wenn die Vorgaben nie erfüllt werden. Aber klar, wir haben das Problem, dass wir eine kommunale Zuständigkeit haben von den Lebensmittelkontrolleuren und Kontrollen. Und das ist natürlich ganz oft auch ein Interessenkonflikt, ne? Interesse, Wirtschaftsförderung und gesundheitlicher Verbraucherschutz.
Sagt Darius Amadi, Sprecher der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Der Fall Wilke lässt viele von uns darüber nachdenken, wie viel Fleisch wir eigentlich so alltäglich konsumieren, was das mit uns macht und ob das nötig ist. Der Konsum von Fleisch gehört zum Alltag der meisten Menschen weltweit. Da sind sich die Anthropologen einig, das Jagen von großen Säugern bis hin zu Mammuts wurde mit der Zeit immer ausgefeilter. Durch den Fleischkonsum und damit das Eiweiß konnte sich das Gehirn entwickeln und damit die Intelligenz, Werkzeuge für eine noch effektivere Jagd zu bauen. Und auch Fleisch zu braten und zu kochen und zu konservieren als Wurst zum Beispiel, das haben wir bis heute immer weiter spezialisiert. Heute gilt bei bestimmten Fleischfans vor allem nur eins: viel billig und lecker muss es sein, zumindest bei den Gästen in Schnitzelrestaurants, wie zum Beispiel das Waldgeist in Hofheim am Taunus. Die meisten Gäste hier sind übrigens Männer. Das Schnitzel also als ein Männlichkeitssymbol zusammen mit Bier könnte zumindest sein. Hören wir den Restaurantleiter Florian Ort.
Also wir haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, neue Produkte zu etablieren, haben sie auch etabliert. Wir verkaufen viele Steaks, wir verkaufen auch viel Putenfleisch, aber es ist doch immer wieder das Schnitzel. Und es ist einfach lecker.
Ein Schnitzel im Waldgeist kostet übrigens 1000 Gramm schwer 22,10 €.
Also wenn man so große Portionen hat, dann fällt natürlich auch eine Menge Fleisch an, was hier geschnitten, vorbereitet, eingekauft werden muss. Das kann im guten Sommermonat schon mal bis zu einer Tonne Fleisch in der Woche bedeuten.
Das ist viel, 1000 Kilo Fleisch in der Woche in einem einzigen Restaurant. Für diese Menge Fleisch braucht man 300 Schweine. Wir haben uns gefragt, wo kommt das ganze Fleisch her und wer steckt eigentlich hinter den Fleischerbetrieben und wie viel Wurst und Fleisch verzehren wir so im Jahr? HR-Info-Reporterin Julie Rutsch hat die Fakten.
60 Kilogramm. So viel Fleisch und Wurst verzehrt jeder Deutsche im Jahr. Ein Konsum, der seit 30 Jahren stabil geblieben ist, trotz bewusster Ernährung und Vegetarismus. Die Vereinten Nationen schätzen angesichts der wachsenden Weltbevölkerung sogar, dass in den nächsten 30 Jahren doppelt so viel Fleisch produziert werden wird. Deutschland steht im europäischen Vergleich dabei jedoch nicht an der Spitze, sagt Gero Jentsch vom Deutschen Fleischerverband.
Da gibt es andere Länder, Spanien, Irland, also da wird mehr Fleisch und Wurst gegessen, aber die Deutschen sind auch nicht ganz hinten, sondern im guten Mittelfeld. Und dazu kommt eben auch, dass Fleisch- und Wurstverzehr in Deutschland eine hohe Tradition hat und auch die Verbrauchererwartung an die Qualität in Deutschland ist hoch. Man erwartet eben von der deutschen Wurst, von einem deutschen Schinken, dass das eine anständige Qualität hat.
Knapp ein Viertel des deutschen Fleisches, das wir verzehren, kommt aus dem Schlachthaus der Tönnies-Gruppe in NRW. Alleine dieser Betrieb schlachtet jährlich knapp 20 Millionen Schweine und fast eine 500.000 Rinder. Große Betriebe in Deutschland sind aber auch Westfleisch und die PHW-Gruppe, der größte deutsche Geflügelverarbeiter, den viele unter der Marke Wiesenhof kennen. Die industriellen Betriebe machen dabei rund 2/3 des Fleischmarktes aus, zu denen man auch das Unternehmen Wilke zählen kann. Ein Drittel geht auf die handwerklichen Betriebe zurück, sagt Jentsch. Das macht in Deutschland rund 12.000 Metzgereien aus. Die haben es aber immer schwerer, sich gegen die großen Betriebe durchzusetzen. Den klassischen Metzger von nebenan gibt es immer weniger.
Die Betriebe gehen bedauerlicherweise aus der Fläche. Sie haben auf den Einwohner gesehen weniger Fleischereien in der Zahl. Die Betriebe selber werden aber größer. Und das heißt, dass insbesondere in den ländlichen Regionen, wenn dann der Dorffleischer zumacht, gibt es für den keinen Ersatz. Und da geht natürlich ein Stück auch in Hessen von Fleisch- und Wurstkultur verloren.
Für den größten Betrieb der Tönnies-Gruppe mästen rund 12.000 Landwirte die Tiere. Danach bringt sie ein Viehhändler ins Schlachthaus und dort wird das Fleisch weiterverarbeitet oder landet in der Großküche. Bei der Verarbeitung müssen sich die Betriebe an strikte Hygienevorschriften auf EU-Ebene halten, sagt Gero Jentsch.
Das geht los bei der Personalhygiene, also Arbeitskleidung, Hände waschen, Raumhygiene, also wie sind die Räume, in denen gearbeitet wird. Dann die Waren, die angeliefert werden, da gibt es eine Wareneingangskontrolle. Also es gibt eigentlich umfassende Hygienekonzepte für jeden Betrieb, der mit Lebensmitteln arbeitet und natürlich insbesondere der mit tierischen Lebensmitteln arbeitet.
Immer wieder stehen die Fleischerbetriebe aber auch in der Kritik. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten kritisiert die miserablen Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen. Zudem wurde manchen Betrieben auch schon Tierquälerei vorgeworfen. So hat das ARD-Magazin Fakt vom MDR über die Missstände in einem Oldenburger Schlachthof berichtet. Dabei sollen Mitarbeiter des Veterinäramtes an der nicht fachgerechten Tötung von Tieren selbst beteiligt gewesen sein.
Soweit HR-Info-Reporterin Julie Rutsch. Es gibt also immer wieder mal Missstände in der fleischverarbeitenden Industrie. – Eine Branche, die wohl nur eines will, möglichst billig, möglichst viel Fleisch zu produzieren. Und da bleibt, wie im Fall Wilke, wohl manchmal die Hygiene auf der Strecke. Sowohl Verbraucherschützer, Klimaschützer als auch Tierschützer melden sich da immer wieder mit ihrer Kritik zu Wort. Ganz besonders heftig ist die Kritik an der Massentierhaltung. Schauen wir uns die mal genauer an.
HR-Info Wirtschaft.
90% des Fleisches, was wir in Deutschland produzieren, stammt aus industriellen Mastfabriken. Da sind im Schnitt ganze 5 Arbeiter für 10.000 Schweine zuständig. Und so ein Betrieb schlachtet täglich 20.000 Schweine. So zumindest einer der 3 großen, die Firma Tönnies in Weißenfels. Aber auch vor unserer Haustüre hier bei uns in Hessen gibt es Massentierhaltung. In Gudensberg in Hessen produziert die Firma Stolle unter dem Namen Plukon Gudensberg GmbH Geflügelprodukte. Die Bürgerinitiative Schattengau gegen Massentierhaltung kämpft seit Jahren gegen die Tierfabrik in Gudensberg, in der täglich Zehntausende von Hühnchen verarbeitet werden. Die Folge der Massentierhaltung für die Region sind Nitrat im Trinkwasser und erhöhte Stickstoffmengen im Boden. Hören Sie dazu den Beitrag von hr-Info-Reporter Rainer Janke.
Andreas Grede ist Sprecher der Bürgerinitiative Kattengau gegen Massentierhaltung. Seit Jahren kämpfen er und seine Mitstreiter gegen eine Tierfabrik in Gudensberg, in der täglich Zehntausende von Hühnchen verarbeitet werden.
Der Bedarf ist riesig. 37 Millionen Tiere verarbeitet Plukon in Gudensberg allein pro Jahr. Das ist schon erheblich, auch wenn es deutschlandweit 600 Millionen Masthähnchen gibt.
Und weil der Bedarf so groß ist, entstehen immer mehr große Mastställe in der Region. Die Folgen für die Umwelt sind immens. Nitrat im Trinkwasser, erhöhte Stickstoffmengen im Boden. Dagegen protestiert die Bürgerinitiative vor Ort, wohl wissend, dass man eigentlich an anderer Stelle ansetzen müsste.
Es ist leider so, dass die Politik in Brüssel praktisch beherrschend ist, also alles bestimmt. Und die Tierhaltungsbedingungen, gegen die können wir und wollen wir und müssen wir vor Ort auch protestieren. Aber wir wissen auch, dass tatsächlich die große Linie in Brüssel vorgegeben wird.
Zumal dort die EU-Politiker von den Lobbyisten der Großkonzerne massiv beeinflusst werden, sagt Grede.
In Brüssel gibt es eine starke Lobbyorganisation, die heißt Food and Drink. Das sind wirklich global agierende Konzerne. Und diese Konzerne haben nur ein Interesse, das sind wirklich kurzfristige Gewinne. Da geht es nicht um die Zukunft und nicht um die Umwelt und auch nicht ums Tierwohl.
Und Grede sieht am Ende auch die Verbraucher in der Pflicht. Gerade in Deutschland gehe beim Kunden billig immer noch vor Qualität. Auch da müsse sich was ändern, sagt Grede.
Ein Masthähnchen produziert so viele Umweltschäden, dass es im Grunde 20 Euro kosten müsste und nicht 3 oder 4 Euro, wie es im Augenblick angeboten wird im Supermarkt.
Soweit Andreas Grede, der Sprecher der Bürgerinitiative Schattengau gegen Massentierhaltung in Hessen. Und soweit der Beitrag von Rainer Janke. Sie hören die Sendung HR Info Wirtschaft mit Gabi Beck. Unser Thema heute, der Skandal um die Wurst von Wilke und unser Fleischkonsum. Den meisten verschlagen solche Bilder von Massentierhaltung den Appetit. Man wünscht sich, die Tiere sind gesünder und sollen gut gelebt haben, wenn sie denn geschlachtet werden. Tierschützer fordern seit langem eine artgerechte Haltung für Hühner, Rinder und Schweine. Zum Beispiel in dem Fleischatlas, den die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, herausgegeben hat. Das war im vergangenen Jahr. Bislang ist er die aktuellste Studie zu den Folgen des Fleischkonsums in Deutschland. Andreas Reuter fasst die Fakten zusammen.
Fleisch aus deutschen Landen. Für Hubert Weiger vom BUND ist das leider längst kein Qualitätssiegel mehr.
Weil wir so billig Fleisch im eigenen Lande produzieren, zulasten der Umwelt, zulasten der Menschen, dass wir Billigfleisch exportieren können.
Deutschland nicht nur der Exportweltmeister bei Autos und Maschinen, sondern auch bei Billigfleisch. Produziert in Massenstellen mit Tierquälerei, vielen Medikamenten, mit hohem Schaden für das Klima und das Grundwasser. Weil in den Tierfabriken, etwa bei Kloppenburg und Vechta in Niedersachsen, immer mehr Gülle anfalle.
In diesen Regionen ist es nicht mehr möglich, Wasser für die Bevölkerung bereitzustellen. Es muss aus dem Harz oder aus anderen Regionen beigeschafft werden.
Und die Massentierhaltung schade nicht nur der Umwelt im eigenen Land. Gemeinsam mit billigen Schweinen exportiere Deutschland auch die Umweltprobleme, weil weltweit Wälder gerodet und Kleinbauern vertrieben würden, um Futter für Schweine und Rinder in Europa anzubauen. Ein Riesengeschäft, sagt BUND-Chef Hubert Weiger.
Die Futtermittelimporte haben eine Wertschöpfung inzwischen, die größer ist als die Düngemittel- und die Pflanzenschutzmittelindustrie zusammen.
Weniger ist mehr, fordern BUND und die Grünen nahe Heinrich-Böll-Stiftung darum im Fleischatlas. Auf der einen Seite weniger Fleisch produzieren, nur noch so viele Tiere mästen, wie auf der Fläche drumherum ernährt werden könnte. Und auf der anderen Seite weniger Fleisch essen, nur noch halb so viel wie jetzt, so die Forderung von BUND und Heinrich-Böll-Stiftung. Immerhin, die Zahl der Vegetarier ist tatsächlich schon gestiegen, auf jetzt 4% der Bevölkerung, eine Verdopplung innerhalb von 10 Jahren. 12% rechnet die Studie zu den sogenannten Flexitariern. Sie essen bewusst weniger Fleisch und achten auf Qualität. Aber es gibt auch den gegenläufigen Trend. Leute, vor allem Männer, die extra viel Fleisch vertilgen.
Das ist wirklich sozusagen eine Modeerscheinung. Da geht es um Wintergrillen, um Paleo-Diät, um eine ganz, ganz proteinreiche Ernährung, die sozusagen schick ist. Und diese Personen, die essen einfach gerade 3-mal so viel wie eine Durchschnittsdeutsche oder ein Durchschnittsdeutscher. Und die tragen unter anderem auch dazu bei, dass der Fleischkonsum insgesamt im Durchschnitt gleich bleibt.
Sagt Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Schlussfolgerung: Schöne Worte und Appelle werden nicht reichen, um den Fleischkonsum zu senken. Die Bundesregierung müsse auch lenkend eingreifen. Zum Beispiel so die Forderung mit einer verbindlichen, strengen Kennzeichnung von Fleisch, damit der Verbraucher genau weiß, wie das Schwein gelebt hat, bevor es zum Schnitzel wurde.
Andreas Reuter über den Fleischatlas, der vom BUND und der Heinrich-Böll-Stiftung im letzten Jahr erstellt wurde. Eine weitere Organisation, die sich Artenschutz und Naturschutz auf die Fahnen geschrieben hat, ist der WWF. Tanja Dreger ist dort Ernährungsspezialistin. Sie sagt, die Fleischproduktion nimmt die zweite Stelle der Klimaschädlinge ein.
Das ist sehr erstaunlich. 18% der globalen Treibhausgase gehen auf die Landwirtschaft und vor allem auf die Viehhaltung zurück, weil eben alles mitbedacht werden muss. Tierfutter wird produziert, es wird Energie aufgewendet, um Getreide herzustellen, die Traktoren, die darüber fahren, Düngemittel werden aufgetragen, Pestizide. Es wird geerntet, es wird aufbereitet als Futtermittel, wird dann den Tieren gegeben, die Tiere fressen es und setzen es ja nicht 1:1 in 1 Kilo Futter, 1 Kilo Fleisch um, sondern verbrauchen auch Energie, werden dann geschlachtet, es wird dann wieder zubereitet, gekühlt, transportiert, bis es letztendlich auf unserem Teller landet. Und diese Kette muss man berücksichtigen, wenn man sein Steak auf dem Teller sieht.
Das ist wohl kaum jemandem bewusst. Jeder denkt ans Autofahren, aber kaum jemand ans Fleischessen beim Thema CO2-Ausstoß. Noch einmal Tanja Dreger, sie macht das mit einem Beispiel sehr plastisch.
Wir haben dazu Szenarien mal errechnet. Was würde denn eigentlich passieren, wenn man sich tatsächlich nach den Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler richten würde, die ja besagen, man soll fast 50% weniger Fleisch konsumieren aus gesundheitlichen Gründen? Und da haben wir ein Ergebnis gehabt, dass für Gesamtdeutschland hochgerechnet, wenn das alle tun würden, 27 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Das ist sehr abstrakt. Wir haben es umgerechnet mal auf Autofahrten für eine 4-köpfige Familie. Und das entspricht ungefähr einer 11.000 Kilometer langen Autofahrt pro Jahr, die ebenso viele Treibhausgase ausstoßen würde sozusagen. Das würde das bringen.
Was ist also zu tun? Der WWF hat da ganz konkrete Vorstellungen. Er will erstmal informieren und bewusst machen. Zum Beispiel, dass zu viel Fleisch krank macht. Mediziner sagen, wir sollten halb so viel Fleisch essen, also 30 Kilogramm pro Kopf im Jahr und nicht 60. Nach dem Motto, nur der informierte Konsument entscheidet klimabewusst.
Der WWF plädiert dafür, dass man sich insgesamt bewusster machen sollte, woher kommen eigentlich meine Lebensmittel, woher kommt das Fleisch, und wir plädieren dafür, sich da umzuschauen und zu sagen, lieber besseres Fleisch essen und davon weniger. Vielleicht muss es ja auch nicht das XXL-Schnitzel sein, nicht ganz so hoher Fleischanteil im Eintopf, und dann vor allen Dingen lieber Bio oder Wildfleisch oder von der Weidehaltung. Das sind die Wiederkäuer, das sind die Rinder, aber extensive Weidehaltung wiederum hat sehr hohe Auswirkungen wiederum auf eine hohe Artenvielfalt in der Landschaft, die uns umgibt.
Teures Fleisch für mehr Wertschätzung von artgerechter Haltung und gesunder Aufzucht. Den Wert von Fleisch wieder sehen, der durch Dumping, Preise und Massenproduktion im Keller ist. Das ist das Anliegen vom WWF. Und damit konsumieren wir wohlmöglich schon deutlich weniger. Das also die Idee des WWF. Und damit sind wir am Ende der Sendung HR Info. Info Wirtschaft angelangt und wir haben versucht, mal auf unseren Fleischkonsum zu gucken. Fleisch und Wurst aus der Massenproduktion, klimaschädlich und krankmachend, nicht zuletzt durch unfassbare hygienische Missstände in der Wurstfabrik Wilke in Twistetal. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Gabi Beck. Danke, dass Sie zugehört haben.